Ich begrüße Sie recht herzlich zu der nächsten Vorlesung Informatik 2. Die Reihen sind ja schon schwer gelichtet. Ich hoffe, es liegt nicht am Inhalt, sondern es liegt irgendwie vielleicht an was anderem. So, wir wollten uns... ich mache das Ding noch ein bisschen runter. Dass man es besser sehen kann. Ja, wir wollten uns, also OCaml ist eine vernünftige Programmiersprache, versucht sich Ihnen die ganze Zeit natürlich schon nahe zu bringen. Und das heißt natürlich, dass da auch eine Reihe von Konzepten zur Verfügung gestellt wird, die wir als Programmierer und Programmiererinnen gerne hätten. Und eine von diesen Sachen ist eine Möglichkeit der Fehlerbehandlung, der Behandlung von Laufzeitfehlern. Und ein Ding, was ich das letzte Mal kurz Ihnen erklärt hatte, in Java haben wir so etwas Ähnliches kennengelernt, das sind diese Throwables und die sich aufteilen in die Errors und in die Exceptions. Und einige von denen werden von Java selber geworfen aufgrund von irgendwelchen Fehlersituationen, die auftreten, und einige können wir auch selber werfen. Und hier gibt es einen ähnlichen Mechanismus, der heißt hier Exception und nicht Throwable und ist ein Typ, ein Datentyp. Und eines von diesen Fehlern, die wir kennen, ist die Division durch Null. Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Ja. Wie hier. Also wenn ich 1 durch 0 teile, dann weiß das Laufzeitsystem nicht, was es tun soll. Und da wird entweder in Java wird eine Arithmetic Exception geworfen, und hier gibt es auch einen Fehler. Der heißt hier Division by Zero. Und Sie sehen hier, dass das Ding groß geschrieben ist. Was schließen wir daraus? Danke sehr. Wir schließen daraus, dass es ein Konstruktor eines Datentyps ist. Ja, Konstruktoren werden groß geschrieben, und hier gibt es diesen Division by Zero. Den habe ich nicht selber definiert, den gibt es offenbar schon. Also wir merken, die Exceptions sind ein Datentyp wie andere, und einige Konstruktoren sind vordefiniert. Also zum Beispiel dieser hier. Und wir sehen auch, was passiert. Die normale Programmausführung, die wird hier abgebrochen, so wie bei einer ungefangenen Exception in Java. Ja, wenn wir sie nicht behandeln, dann führt sie zur Beendigung des Programms. Das ist hier in OCaml genauso. Und ein anderes Ding hier, es gibt hier diesem Modul List, das Sie möglicherweise in den Übungen schon gesehen haben. Da gibt es eine Reihe von nützlichen Listenfunktionen, die dort versammelt sind. Und insbesondere Map und solche Sachen sind da drin, und Fold Left und Fold Right. Die sind da in diesem Modul versammelt, und da gibt es auch eine Funktion Tail oder TL kurz, und auch eine Funktion HD wie Head. Und die liefert Tail liefert den Rest der Liste. Ja, es ist natürlich, wenn ich das Tail für die leere Liste aufrufe, dann gibt es natürlich ein Problem. Ja, weil die leere Liste, da gibt es kein hinteres Ding, und dann kann kein vernünftiger Wert zurückgeliefert werden, und dann wird deshalb eine Exception ausgelöst. Und das hier ist dann eine generelle Exception, die heißt hier Failure. Ja, Failure, Sie sehen wieder groß geschrieben. Was bemerken Sie hier noch bei diesem Konstruktor Failure? Er hat ein Argument. Er hat ein String-Argument, den man diesem Failure mitgeben kann, indem man sozusagen eine Fehlermeldung mitgeben kann. Und hier die Leute, die dieses Tail implementiert haben, rufen hier diese Exception Failure auf mit dem Hinweis, wo denn irgendeinen erläuternden Hinweis. In diesem Falle ist es, dass es eben in der Funktion Tail ist. Aber das ist natürlich, muss nicht immer Tail sein, sondern Sie werden dann in Zukunft auch selber solche Exceptions werfen können, insbesondere diese Failure Exception, und dann schreiben Sie da vielleicht einen anderen String hin. Okay? Dann ein anderes Ding ist hier dieses in diesem Modul Character, wo Funktionalitäten rund um Zeichen versammelt sind. Das ist, da werden für ASCII, insbesondere gibt es da diese Funktion CHR, die Zahlen in ASCII-Zeichen umwandelt. Aber natürlich nur, wenn es ein ASCII-Zeichen gibt. 300, dem entspricht kein vernünftiges ASCII-Zeichen. Deswegen gibt es da auch eine Exception und die heißt hier in diesem Fall Invalid Argument. Ja, also diese Invalid Argument Exception hätte man natürlich auch bei diesem Tail hinschreiben können, weil dann da eben das Tail auf einer nicht leeren Liste angewendet wird. Aber hier hat man da sich entschlossen, eine Failure Exception zu werfen. Und das heißt, wir sehen hier, da wo das Laufzeitsystem nicht weiterkommt, wirft es eine solche Exception. Okay. Ein weiteres Grund, Exceptions auszulösen, ist, wenn man bei einer Match-Anweisung, bei einem Match-Ausdruck auf einen Fall stößt, den man nicht spezifiziert hat. Also zum Beispiel hier sehen Sie einen Match-Ausdruck, der das also insgesamt so ein Match-Ding und der Term, auf den die Fallunterscheidung gemacht wird, das ist der Term hier 1+1. Wir wissen natürlich sofort, dass das 2 ist, aber das kann ja irgendwie ein Laufzeitwert sein und da wird eine Fallunterscheidung drauf gemacht und was wir hier bemerken ist, dass die Fallunterscheidung nicht vollständig ist. Natürlich bei Zahlen ist es mit Vollständigkeit ja sowieso nicht so weit her. Wir können nicht alle Zahlen auflisten. Auch wenn es nur endlich viele sind, sind es eben doch 2 hoch 63. Ja, das sind viele. Aber wir haben ja immer diese Möglichkeit, da mit diesem Unterstrich oder mit einer Variable in dieser gewissermaßen einen Catch-all oder einen Default-Wert anzugeben, einen Default-Fall anzugeben, der dann immer greift. Und wir haben auch wir erinnern uns auch, dass das OCaml-System überprüft, ob das Match vollständig ist. Und hier in diesem Fall wird es auch feststellen, erstmal syntaktisch. Das hat noch nichts mit der Ausführung zu tun. Es findet syntaktisch, schaut es sich dieses Match an und schaut, ob das vollständig ist. Und in diesem Fall ist es eben nicht vollständig. Ja, weil nur für 0 ein Ergebnis geliefert wird und angegeben ist. Und das heißt, da gibt es erst einmal eine Warnung des Compilers oder des Interpreters, je nachdem, was wir immer hier verwenden, die uns mitteilt, pass 8, du hast hier möglicherweise ein etwas unvollständig hingeschrieben, schau dir das nochmal an. Ja, wenn wir das tapfer ignorieren, ach so, und es gibt hier diese Warnung, das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen, kommt daher mit einem Fall, der nicht abgedeckt ist. Also hier, wenn dieser Ausdruck, nachdem die Fallunterscheidung gemacht wird, halt den Wert 1 liefert, dann ist dieses, kommt man, dann kann der nicht behandelt werden. Okay? Ja, und jetzt hier in diesem Falle ist es natürlich so, dass tatsächlich das war zur Übersetzungszeit, wenn Sie so wollen, aber dann wird das, weil eine Warnung ist eine Warnung und dein Programm auch mit Warnungen kann trotzdem korrekt sein. Unter anderem deshalb, weil wir als Programmiererin oder als Programmierer über tiefere Einsichten über das Programm verfügen als der Compiler und damit feststellen, dass immer wenn wir an diese Stelle kommen, da immer nur der Wert 0 vorkommen kann. Da sind wir felsenfest davon überzeugt, ja? Und dann können wir diese Warnung ignorieren. Dann können wir den natürlich trotzdem laufen lassen. Und das passiert hier, indem wir halt danach diese 2 Strichpunkte machen. Und also dadurch haben wir ja das dem Interpreter mitgeteilt. Bitte führe das aus. Okay, und hier in diesem Falle ist natürlich so, dass dann es sofort knallt, weil 1+1 ist 2 und der Fall 2 wird nicht abgefangen. Also gibt es eine Exception und die heißt Match Failure. Okay, das ist wieder Match Failure. Wir sind mittlerweile daran gewöhnt, das ist ein Konstruktor und der hat deshalb kann Argumente haben und hier in diesem Falle hat er ein Triple. Jetzt hier in diesem Falle ist das habe ich das eingegeben in einer Interpreter-Umgebung. Das heißt, in diesem Ocaml-Ding. Sie können das auch in UTOP eingeben und sich anschauen, was da passiert. Und da werden Sie einen ähnlichen Match-Failure kriegen. Dieses Triple macht besonders viel Sinn, wenn Ihr Ocaml-Programm über mehrere Dateien verteilt sind. Dann ist nämlich die erste Komponente den Name der Datei, in der das Programm steht, die Funktion steht mit dem unvollständigen Match. Ja? Und die anderen beiden Komponenten in diesem Triple, die beschreiben die Position in dem Fall noch etwas näher. Und die Position wäre natürlich dann die Zeile und das Zeichen in der Zeile. Jetzt hier ist es, wie gesagt, in einer Interpreterumgebung macht das alles wenig Sinn. Deswegen kommen da auch so negative Zeilenabstände oder Positionen raus. Ja? Aber wenn Sie das in einer richtigen Datei haben, hilft Ihnen das dann, den Fehler zu finden. Und das ist ja sozusagen eine nützliche Information. Okay? Gut. Dann, das waren jetzt einige Beispiele von solchen vordefinierten Exception-Konstruktoren. Hier ist noch eine etwas längere, wenn auch immer noch unvollständige Liste. Also Division by Zero haben wir gesehen, Invalid Argument haben wir auch gesehen, Failure haben wir gesehen, Match Failure haben wir gesehen. Dann gibt es einen Konstruktor Not Found, einen Out of Memory. Ich meine, dieses Not Found können wir uns vorstellen, wenn wir eine Liste durchsuchen nach einem Element in einer bestimmten Eigenschaft und wir finden es nicht, dann könnten wir diese Not Found Exception wäre dann ein sinnvolles Ding, was wir werfen könnten. Ja, Out of Memory, das ist wird sicherlich auch vom Laufzeitsystem gelegentlich geworfen. Das ist die für uns hoffentlich kommt das nicht vor. End of File ist, wenn man mit Dateien umgeht, wir kommen gleich noch dazu, wie man mit Dateien umgeht, dann würde halt gegebenenfalls auch so eine End of File Exception geworfen. Und dann kann man vielleicht nützlich auch, wenn man irgendwo tief drin in einer Berechnung plötzlich feststellt, man ist hier zu Ende, möchte gar nicht weiter arbeiten und dann kann man diese Exit Exception werfen. Und natürlich muss man hoffen, dass irgendwo jemand ist, den man, der diese behandelt. Okay, das sind also Konstruktoren. Und man kann damit also Werte von einem Exception-Typ konstruieren. Und dieser Exception-Typ, das ist dieser Typ EXN. Und der ist also die Elemente daraus sind zuerst einmal einfach nur Werte. So wie Throwables auch nur ein Interface ist und das implementiert wird von verschiedenen Klassen und die Exceptions, die man gegebenenfalls später wirft, sind zuerst einmal nichts anderes als Objekte. Ja, und damit auch Werte. Oder so etwas Ähnliches wie Werte. Ja, in Java. Und so ist das hier auch. Exceptions sind erst einmal Werte. Wir können die in Listen speichern. Wir können die als Parameter übergeben. Dadurch, das ist völlig harmlos. Ja, so wie ein Exception-Objekt auch. Können Sie anschauen. Sie können irgendwie Datenstrukturen mit Hilfe von Exception-Objekten machen. Ja, und da explodiert Ihr System nicht. So ist das hier auch. Okay, also hier sehen Sie das. Wenn Sie da Division by Zero hinschreiben, dann wird einfach mitgeteilt, jawohl, das ist eben ein Wert und der hat den Typ Exception. Und Failure mit einem Argument ausgestattet, dann ganz genauso. Ja, jetzt ist natürlich so, dass Sie, so wie Sie in, also oft, jetzt wenn ich hier nochmal diese Liste durchgehe, also es ist nicht so, dass man alle naselang eigene Exceptions definieren muss. Ja, meistens ist es eben ein Failure mit irgendetwas oder ein Not Found oder ein Exit oder sowas. Das ist eigentlich, deckt schon erstaunlich viele Fälle ab. Viel spezifischer muss man das oft nicht machen. Aber trotzdem könnte es sein, dass Sie der Meinung sind, für Ihr spezielles Programm brauchen Sie spezielle Exceptions. Und das ist natürlich insbesondere dann wichtig, wenn Sie viele verschiedene Exceptions benutzen. Ja, wenn Sie jede Exception Failure nennen, dann können Sie die nicht unterscheiden. Aber wenn Sie 7 verschiedene Exceptions zur gleichen Zeit irgendwie in Ihrem Programm auftreten können, dann ist es vielleicht weise, eigene neue Exceptions einzuführen. Ja, und das so eine Exception, die definieren Sie einfach, indem Sie jetzt Exception hinschreiben und dann danach den Typ, den Konstruktor mit seinem Typ gegebenenfalls. Also das könnte ja sein, dass der auch Parameter haben soll. Ja, dann würden Sie Exception hell of string oder so schreiben und dann könnten Sie, dann wäre dieser erwartete, würde dieser Konstruktor hell ein String als Argument erwarten. Was Sie bei dieser Gelegenheit bemerken sollten, ist, dass das ein klein wenig unterschiedlich ist zu den Datentypen, die wir bisher hatten, weil die Datentypen, die wir bisher hatten, wurden einmal eingeführt und dann waren sie vollständig und fertig. Hier gibt es diesen Datentyp Exception oder EXN und Sie können gelegentlich einfach da neue Konstruktoren hinzufügen. Das ist ein erweiterbarer Datentyp. Ja, das ist also etwas Spezielles. Es gibt mittlerweile allerdings auch andere Datentypen, die erweitert werden können. Aber das ist jetzt erst einmal anders als diejenigen Datentypen, die wir hier bisher hatten. Okay? Und also hier ist dann eine Variante von diesem Hell-Konstruktor, der jetzt ein Argument nimmt. So, jetzt ist die Frage, also zwei Fragen stellen sich uns, die eigentlich nur noch wichtig sind. Das erste ist, wie lösen wir eine Exception aus? Und das andere ist, wie behandeln wir eine Exception? Also natürlich können wir immer uns auf den Standpunkt stellen, Exceptions sind so aus, die tauchen normal, sollten gar nicht auftauchen. Und wenn sie auftauchen, dann sollen sie gefälligst das Programm beenden. Wir weigern uns, sie zu behandeln. Das ist ein sinnvoller Standpunkt, aber manchmal will man sie eben doch behandeln. Ja? Und dann ist es, dann erinnern Sie sich, wie das in Java ist. Wie macht man das da? Wie bitte? Also man wirft sie mit Throw und wie macht man das mit dem Behandeln? Und was gibt's noch? Try, Catch und Finally. Und Finally erlaubt dann einfach noch so zusätzliche Aufräumarbeiten, egal ob die Exception genommen wird oder nicht. Okay, Try, Catch und Finally. Und hier hat man auch Try. Und das Argument von Try ist jetzt nicht ein Block wie in Java, sondern ein Ausdruck. Weil in funktionalen Sprachen alles ein Ausdruck ist. Ja, das heißt, Try kriegt einen Ausdruck mit. Und das ist der Bereich, der ausgeführt wird und der beobachtet wird. Wenn also in diesem Abschnitt, bei der Ausführung von diesem Ausdruck ein Fehler auftritt, dann kann man das bemerken und kann das behandeln. Und hier ist das Behandeln so, dass hinter dem Try ein With kommt. Und dieses Try zusammen mit dem With gibt dann insgesamt wieder einen Ausdruck, in dem dann hoffentlich die Exception behandelt ist. Was macht dieses With? Das With fängt jetzt die Exceptions. Jetzt gibt's aber, haben wir ja gesehen, verschiedene Exceptions. Wie macht man das? Und dann wird man typischerweise eine Fallunterscheidung nach dem Konstruktor der Exception machen wollen. So wie man mehrere Catch-Regeln angeben kann in Java und mit diesen Catch-Regeln, die machen sowas wie Pattern-Matching auf die Klasse der Exception-Objekte. Und hier haben wir einen normalen Wert mit Konstruktoren, da haben wir normal unser Match. Und wir können das, aber anstelle, dass man jetzt hier nochmal einen ganzen Match-Ausdruck hinter dieses With hinschreibt, kann man da direkt die verschiedenen Fälle wie in einer Fallunterscheidung hinschreiben. Also zum Beispiel, im Falle, wenn das eine Division by Zero ist, dann mache irgendwie etwas. In diesem Falle gib None zurück. Und wir sehen jetzt, wir haben hier einmal den Typ von diesen Ausdruck, der liefert einen Wert zurück, möglicherweise. Oder dieser Teilausdruck, die liefern beide möglicherweise Werte für den try-with-Ausdruck zurück. Das heißt hier für die gesamte rechte Seite von der Funktion Teile. Das heißt, diese beiden Ausdrücke sollten denselben Typ haben. Ja? Weil das sind die beiden möglichen Ergebnisse von diesem Gesamtausdruck. Jetzt schauen wir uns an, was hier passiert. Also hier soll, die Teile wird aufgerufen mit zwei Argumenten, N und M, in dem Beispiel. Und dann wird das eine durch das andere geteilt. Und dann kann es natürlich sein, dass im Normalfall das M verschieden von 0 ist. Und dann wird eben ein Wert berechnet und der wird zurückgeliefert. Und in dem Fall, wenn aber ärgerlicherweise das M eben doch 0 war, dann funktioniert diese Division nicht. Und dann wird eine Exception ausgelöst, die von bei den Regeln, die angegeben sind, hinter dem with hoffentlich gefangen wird, und dann wird dann eben none ausgegeben. Ja? Das heißt, wenn man hier Teile 10 und 3 aufruft, dann wird keine Exception ausgelöst, deswegen kommt der Wert sum 3 raus. Weil das die ganzzahlige Division ist. Ja, 10 durch 3 ist dann 3. Und wenn ich 10,0 als Paar übergebe, dann wird halt eine Exception ausgelöst und entsprechend kommt dann, die wird dann gefangen und deshalb kommt dann none raus. Okay? Und genauso, da hatte ich gesagt, wenn ich in einer Liste nach einem Element suche, das heißt, ich frage, ist das Element da? Ist X in der Liste enthalten? Und da kann ich zum Beispiel fragen, indem ich das erste Element der Liste nehmen, und wenn das gleich dem X ist, dann gebe ich das den Head der Liste, wenn das gleich dem X ist, dann gebe ich True zurück, und andernfalls rufe ich das Member auf für den Rest der Liste. Und Sie sehen hier, ich benutze hier diese Funktionen Head und Tail, als ob die Liste immer nicht leer wäre. Sobald die Liste L aber leer ist, werden beide Funktionen eine Ausnahme auslösen, und zwar eine Failure Exception. Und die fange ich jetzt hier mit diesem with, mit dieser Regel hinter dem with, und gebe in diesem Fall, wo also eine solche Exception ausgelöst wird, den Wert false zurück, weil dann x offensichtlich nicht da sein kann. Ja? Also die Frage war, ob in Java wären, also die Beobachtung ist in Java, dass die Exceptions ineffizient sind, und die, ob das in OCaml besser ist. Also man kann verhältnismäßig effizient Exceptions implementieren, aber es gilt im Prinzip genau das Gleiche wie für Java. Man sollte extrem sparsam damit umgehen. Also man sollte nicht den Hauptfluss der Berechnung mit Hilfe von Exceptions machen, schon alleine, weil es schwer zu verstehen ist, was dann da wirklich los ist. Und da kann man einfach, da führt man zu maximaler Verwirrung. Es gibt nur manchmal Situationen, da gibt es einfach keine viel bessere, da gibt es natürlich eine andere Möglichkeit. Man kann ja immer mit diesem Option-Datentyp arbeiten. Man hätte ja hier, hier hätte man auf dieses Head und Tail sowieso verzichten können, weil man macht einfach, man schreibt dieses Member einfach hin mit Fallunterscheidung nach der Form der Liste. Ja, also das ist hier dieses, es ist nur ein Beispiel, wie man das machen könnte, aber das ist kein empfehlenswertes Beispiel. Also da sollte man lieber das mit der Fallunterscheidung der normalen Rekursion über die Liste machen. Okay. Okay. Und dann jetzt war diesen, in diesen Beispielen, die wir jetzt hatten, da kam nach dem WIF immer nur eine Möglichkeit, aber natürlich könnten mehrere mit demselben, an derselben Stelle mehrere Ausnahmen behandelt werden. Und das heißt, dann hätte man eben wie bei dem Match und bei Function, könnte man die dann alle auflisten und mit die einzelnen Fälle und durch senkrechte Striche getrennt abgrenzen. Ja, jetzt, das war jetzt die hier in diesem Fall, das war natürlich auch ein bisschen, insofern waren diese Beispiele ein bisschen contrived, weil wir da in beiden Fällen natürlich, wo kriegen wir die Exceptions her? Also dieses Head und Tail, die liefern halt Exceptions, und genauso diese Division durch Null. Aber jetzt wollen wir natürlich, jetzt bleibt eben immer noch das Geheimnis, wie lösen wir selbst eine Exception aus? Und natürlich, ja, es wäre natürlich schön, wenn alle Programmiersprachen das auf die gleiche Weise tun, indem sie Throw machen oder sowas, aber leider ist das nicht der Fall und dann hat man hier ein anderes Schlüsselwort. Also hier werden Exceptions, ich weiß nicht genau, warum sie geraised werden, jedenfalls werden die hochgehoben und damit ausgelöst, ja, und nicht geworfen. Tut mir leid dafür, das ist halt dann die spezielle Ockhammel-Sicht auf die Dinge. Ja, also wenn Sie eine Division by Zero auslösen wollen, dann können Sie natürlich einfach durch Null teilen, aber Sie könnten auch einfach Raise machen und dann dahinter einen Ausdruck, dessen Wert eine Exception sein sollte. Also wenn Sie Raise 5 machen, dann beschwert sich das System. Ja, Sie können also nicht jeden Wert mit Raise werfen, sondern nur solche vom Datentyp Exception. Ja, aber Raise Division by Zero können Sie schon machen und dann würde eben diese Exception geworfen. Und ja, jetzt schauen wir uns hier noch so eine etwas verschachteltere Funktion an. Da haben wir einmal dieses F wieder als eine Funktion, die ein Paar als Argument erhält und dann x durch die erste Komponente durch die zweite minus 1 teilt. Ja, das heißt, wir sehen schon mit unserem geschulten Exception-Auge, dass das eine Funktion ist, die möglicherweise eine Division by Zero Exception auslösen kann. Dann haben wir hier noch eine Funktion g, die kriegt auch ein Paar und die macht das Folgende. Die hat außen einen try-with-Ausdruck und in dem try-Teilausdruck gibt es wieder einen try-Ausdruck und in diesem inneren try wird das f mit auf x und y angewendet. Und wenn ja dieses f auf von x und y, da haben wir, wissen wir schon, das kann eine Exception, eine Division by Zero Exception auslösen. Die wird hier gleich gefangen und ja, jetzt macht man etwas, was man eigentlich auch nicht tun sollte, aber was man machen kann und in diesen Beispielen, in diesen Textbuch- oder Folienbeispielen taucht das dann immer auf, obwohl man sich da vielleicht als Programmierer eher davor scheuen sollte. Die Behandlung selbst kann natürlich auch wieder eine Exception auslösen, hier in diesem Falle eine Failure Exception. Ja, und okay, nachdem man das also macht, hat man also jetzt dieses N, können wir jetzt in dem umgebenden Block annehmen, in dem umgebenden Ausdruck annehmen, dass dieses N also jetzt irgendwie eine vernünftige Zahl ist und dann können wir die quadrieren und in einen String umwandeln. Das ist dieses String of Int N mal N. String of Int ist eine eingebaute Funktion, die wir verwenden können, um aus Ints Strings zu machen. Ja, also die haben, während in Java eben alle diese Methoden ToString heißen die Funktionen, die etwas, einen Typ in einen String verwandeln, in OCaml String of und dann der Name des Typs. Gibt es natürlich nicht für jeden Typ, aber für jeden Typ, den Sie selber definieren, empfiehlt es sich natürlich auch, so eine Funktion zur Verfügung zu stellen. Okay, und jetzt haben wir also innerhalb den haben wir den uns verständigt, wie was hier in diesem Ausdruck passiert. Da soll im Regelfall wird da ein String zurückgeliefert. Ja, nämlich das Quadrat von dem n. In dem Fall, es kann aber dieser gelbe Ausdruck kann aber eine Exception werfen, in diesem Fall eine Failure Exception. Und die wird dann letztendlich hier hoffentlich gefangen. Und dann sollte dieser Wert, der da zurückgeliefert wird, der sollte natürlich jetzt auch vom Typ String sein. Ja, weil das Grüne hinter dem Pfeil ist auch ein möglicher Wert des der rechten Seite von dem G. Und hier wird dann halt der String heißt dann Error und dann kommt das, was hinter dem Failure als Argument steht. Und das war Division by Zero. Ja? Also wenn wir dann G aufrufen mit 6 und 2, dann würde also F aufgerufen mit 6 und 2 und das heißt 6 wird durch 0 geteilt. Infolgedessen wird also diese Division by Zero Exception ausgelöst. Die löst dann die Failure Exception aus und dann diese Exception führt dann dazu, dass diese Error Division by Zero Fehlermeldung geliefert wird. Ja? Und wenn halt diese Exception nicht ausgelöst wird, zum Beispiel für das Argument 6 und 3, dann wird nämlich 6 durch 2 geteilt. Das liefert, wenn ich jetzt überschlägig im Kopf rechne, liefert das 3. Und dann kommen wir in den Fall, in den normalen gelben Ausführungs, da kommen wir ans Ende von diesem Ausdruck. Dann wird 3 mal 3 gerechnet, das ist 9 und das als String ausgegeben. Okay? Beziehungsweise als String zurückgeliefert. Gut, und dann wären wir jetzt, das wäre schon alles, was über Exceptions zu sagen ist. Softwaretechnisch, wie verwenden wir Exceptions hier? Ganz genauso wie oder gelten dieselben Regeln wie bei Java. Wenn Exceptions, dann versucht man die möglichst in der Nähe auszuführen und nicht möglichst weit in alle möglichen Teile des Programms zu exportieren, wo man dann überhaupt nichts mehr über diese Exceptions weiß. Gelegentlich allerdings, wenn man das nicht lokal behandeln kann, weil man eben zum Beispiel eine Bibliotheksfunktion geschrieben hat und dann weiß man nicht, man hat eine Datenstruktur geschrieben und da gibt es eben zum Beispiel wie bei diesem MemberOf so eine Suchfunktion und wir wissen nicht, was der Benutzer der Datenstruktur dann machen möchte, wenn das Element nicht in der Datenstruktur enthalten ist. Und dann empfiehlt es sich dann da, das möglicherweise mit einer not found oder sonst irgendeiner speziellen Exception zu realisieren. Okay? Dann kommen wir noch zu so ein bisschen zu so einem ganz kurzen Abschnitt. Wir hatten ganz am Anfang schon uns gefragt, hatte jemand von Ihnen gefragt, müssen wir OCaml immer in dieser interaktiven Weise ausführen? Und dann war die Antwort natürlich nicht. Aber bisher waren wir mehr oder weniger dazu gezwungen, weil wir ja sonst gar nicht sehen, die Ergebnisse werden ja irgendwie nicht richtig manifest. Wir sehen sie hier in unserer Interpreter-Umgebung, was das Ergebnis von einem Ausdruck ist oder was ein Funktionsaufruf für ein Ergebnis liefert. Aber wir wollen ja, ein anständiges Programm nimmt Inputs und liefert Ergebnisse. Also eigentlich wollen wir das natürlich in unsere gesamten Rechnerumgebung einsetzen und die Inputs können von überall her kommen. Die können aus einem Fenster kommen, die können aus einem Eingabefeld kommen, die können aus einer Webseite kommen, sonst wo irgendwo her. Oder eine Datei und wir wollen dann auch die Ausgaben irgendwo sichtbar machen und zu irgendetwas weiterverwenden. Und dazu brauchen wir natürlich einen Aus- und Eingabemechanismus Und jetzt hier werden wir jetzt hier nur das Minimale betrachten, nämlich Ein- und Ausgabe letztendlich über Kanäle. Das ist ein relativ generelles Konzept, weil was ein Kanal ist, das kann man dann in verschiedenen Anwendungen unterschiedlich realisieren. Und die einfachsten Kanäle, die man sich denken kann, ist natürlich Standardeingabe, Standardausgabe, beziehungsweise Schreiben in einer Datei und Lesen aus einer Datei. Und das wollen wir uns jetzt einmal kurz ansehen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Funktionalität, die uns natürlich von Java her sehr vertraut ist, da gibt es alle möglichen Arten und Weisen, wie man Kanäle machen kann und wie man in Kanäle hineinschreiben kann oder lesen kann aus ihnen. Aber in der funktionalen Welt ist das ein bisschen, stört das ein wenig das Bild, weil das sind Lesen aus einer Datei, Schreiben in eine Datei ist eine Operation, die im Wesentlichen die Welt verändert oder den Zustand der Welt verändert und es nicht so ist wie eine reine Funktion, die rufe ich auf und wenn ich sie nochmal aufrufe, kommt dasselbe raus. Ja, diese Art von Eigenschaft von Seiteneffektfreiheit, die gibt es in dem Fall nicht mehr. Man hat hier also Operationen, die letztendlich sogar gelegentlich so sind, dass sie selbst überhaupt keinen vernünftigen Wert zurückliefern, sondern ihre gesamte Wirkung über Seiteneffekte erzielen. Sie erinnern sich, eine Zuweisung in Java hat zwei Funktionalitäten. Das eine ist ein Seiteneffekt, nämlich dass der Wert einer Variablen geändert wird. Und der zweite Effekt, was ist das? Bei einer Zuweisung? Sie liefert den Wert der rechten Seite auch noch zurück. Also das ist so ein Mischding. Das ist einerseits ein Ausdruck, der einen Wert liefert und gleichzeitig etwas, was den Zustand der Welt, der Programmausführung verändert, indem es nämlich den Wert einer Variable irgendwie umsetzt. Eine Variable ist in Java ja ein Behälter und da wird dann ein Wert reingefüllt. Ja, das verändert ihn. Ja, und hier in diesem Fall haben wir auch etwas sowas, nämlich wenn ich in eine Datei schreibe, dann ist die Datei natürlich auch sowas wie ein Behälter und da schreibe ich was rein und da brauche ich nichts mehr zurückgeben. Und solche Operationen, die eigentlich keine richtige für die Programmausführung selbst innerhalb des Programms keinen richtigen Rückgabewert haben, da benutzt man einen speziellen Wert, den Wert des Datentyps Unit, den hatten wir schon kennengelernt. Der Wert davon ist leider habe ich jetzt hier nur ein Krakel, das sind also eine geöffnete, gefolgt von einer schließenden Klammer, das leere Tupel. Das ist dieser Wert des Datentyps Unit. Und den benutzt man für alle diese Operationen, die einen Seiteneffekt haben, aber sonst keinen Wert haben. Ja? Gut. Und was wir natürlich auch beachten müssen, ist, dass natürlich für solche Funktionen, die Welt verändern, kommt es auf die Reihenfolge an. Also wenn ich in eine Datei schreibe, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich erst A reinschreibe und dann B oder erst B reinschreibe und dann A. Das ist also wichtig. Wir müssen uns also im Klaren sein, wenn wir solche Operationen verwenden, in welcher Reihenfolge sie von dem Programm ausgeführt werden. Sonst ist das natürlich, führt das zu komischen Ergebnissen. Ja? Und also jetzt ganz konkret, das war jetzt die allgemeine Philosophie. Jetzt schauen wir uns mal an, wie machen wir das? Da brauchen wir einfach, wie heißen die Funktionen und wie benutzt man sie? Ja, das ist jetzt das Ding, was wir uns kurz anschauen müssen. Und eines von den Dingern ist, wir wollen auf den Standard Output schreiben. Und Sie erinnern sich wieder, in Java ist das ein Print-Stream und da kann man einfach die Methode Print dazu aufrufen und oder heißt die Print-Line oder je nachdem Printeln oder wie. Und dann Print oder Printeln oder Printline, weiß ich nie so genau, eins von beiden. Und dann kann man direkt einen String auf die Standardausgabe schreiben. Und Hier ist es die Funktion printString. Und dann können Sie einfach einen String, dann geben Sie einen String dahinter an und dann wird er auf die Standardausgabe geschrieben. Okay? Sozusagen für Leute, die Command-Line-Programme lieben, ist das eigentlich schon fast genug, weil dann kann man dann, was man auf den Standard-Output schreibt, kann man dann in pipen in eine Datei und dann ist es dann in der Datei. Ja? Braucht man nicht extra noch eine Datei zu öffnen oder sonst irgendetwas. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben dann weniger Lust, da ständig Standardausgaben umzuleiten. Ja? Also deswegen braucht man da noch ein bisschen mehr. Aber jedenfalls dieses printString ist schon mal die erste Möglichkeit, wie man Ausgaben machen kann. Ja, und wir sehen, also hier in dieser erste Zeile ist also das Kommando, was man schreibt. Die nächste Zeile ist dann der Effekt davon, nämlich die Ausgabe auf der auf der Standardausgabe. Und dann hat aber dieser Ausdruck printString hello world natürlich auch noch einen Wert. Und der Wert ist dann vom Typ Unit und deshalb gerade Klammer auf Klammer zu, das leere Tuppel. Ja. Vielleicht noch, es tut mir leid, wenn ich darauf so sehr herumhacke, aber das ist vielleicht, hier ist wieder, das Unit ist der Typ und Klammer auf, Klammer zu ist der Wert von diesem Typ. Okay? Gut, jetzt haben wir Ausgabe, Standardausgabe, gibt auch Standardinput, stdin, aber wie macht man das hier? Wie liest man von dort? Da möchte man auch eine ganze Zeile lesen, da heißt die Funktion readLine mit Unterstrich dazwischen und dann, das ist eine Funktion, die braucht jetzt ein Argument. Aber was sollte man der als Argument übergeben? Deswegen gibt man ihr als dieses Argument unseren Dummy-Typ, einen Wert, den Wert von unserem Dummy-Typ Unit, das ist dieses Klammer auf, Klammer zu. Ja, das übergibt man als Argument und dann kriegt man dann ist dieser Ausdruck, der macht dann erstmal gar nichts. Ja? Der wartet nämlich auf Sie. So lange, bis Sie irgendwas hinschreiben, was immer Sie dann hinschreiben. Und erst wenn Sie dann Return drücken, ist Ihre Eingabe abgeschlossen. Und dann wird das, was Sie, die Zeichen, die Sie dann da geschrieben haben, die werden dann in einen String gesammelt und als Wert zurückgeliefert. Ja? Also wenn hier unter dem Readline Hello World steht, dann steht da Hello World, weil ich das hingeschrieben habe. Natürlich habe ich es hingeschrieben, weil ich die Folien gemalt habe. Aber sozusagen in der Interpreter-Umgebung ist es auch so. Da würde es natürlich darauf ankommen, was Sie hinschreiben. Und das wird Ihnen dann geechoed als Wert. Okay. Und das ist natürlich bemerkenswert, das ist da eine blockierende Operation. Das Ding, OCaml, läuft nicht weiter, auch wenn Sie das dann nachher kompiliert haben oder so, es läuft nicht weiter, als bis die Benutzerin eine Eingabe gemacht hat und Return gedrückt hat. Wie bitte? Das welches Feld? Dieses hier?
Ja.
Was? Ach, da fehlt der String, sagen Sie. Ah, danke. Sie haben recht. Da fehlt natürlich der String und dann das Gleichheitszeichen. Danke. Ja, ja. Danke. Gut. Um aus einer, jetzt wollen wir, das war von der Standardeingabe. Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn man aus einer Datei. Wie macht man das mit einer Datei? Und dann erinnern wir uns von unserer gesamten Erfahrung als Programmierer, man muss Dateien zum Lesen oder zum Schreiben öffnen, dann kann man aus ihnen lesen oder schreiben und dann kann man und danach sollte man sie wieder schließen. Und das hängt natürlich jetzt nicht nur damit zusammen, weil die Programmiersprachen umständlich sind, sondern es hängt auch damit zusammen, dass das Betriebssystem diese Dateien verwaltet und das hat halt irgendwie das ist halt eine extra Betriebssystemoperation, so eine Datei zugänglich zu machen für ein Programm. Und dann hier brauchen wir damit auch entsprechende Funktionen und die heißen dann halt OpenIn und ja, Open In und Close In für einen Input Kanal, für einen Input Kanal und Close Open Out und Close Out für ein für das Schreiben. Ja, also das heißt Open In. Und das Argument davon ist ein, wie ist hier in diesem Fall ein String, das ist der Name der Datei. Und dann kriegt man zurück einen Wert. Und das ist natürlich die Frage, was ist der Wert, den man zurückkriegt? Und hier sehen Sie das unten drunter, der Wert ist ein In-Channel. In-Channel ist ein eingebauter Datentyp, der eben der einen Input-Kanal beschreibt. Es könnte verschiedene Input-Kanäle geben, aber das ist derjenige, den man dann hier kriegt, den man aus der Datei gemacht hat. Und so ein Input-Kanal ist eben ein Ding, in das man, aus dem man lesen kann. Okay? Und wie liest man aus so einem Input-Kanal? Naja, da braucht man irgendwie so ein... Readline haben wir jetzt schon verbrutzelt. Das bezieht sich immer nur auf den Standard, auf die Standardangabe. Und das heißt hier deshalb Input Line. Die Funktion. Und die kriegt als Argument jetzt nicht. Die muss natürlich jetzt wissen, aus welchem Kanal sie lesen muss. Den haben wir jetzt gerade vorher aufgemacht. Das ist dieser Infile. Das ist eben so ein Kanal. Und den übergibt man dieser Funktion Input Line. Und dann kann man, dann ist das Ergebnis davon, das, was in dieser Datei drin ist, und da fehlt natürlich dann auch der Typ. Tut mir leid, das ist immer da. Da muss man halt auch String hinschreiben. Das Ergebnis davon ist ein String, nämlich das, was in dieser Datei drin steht. Okay? Und wenn man in diesem Falle nur hier das erwartet natürlich, dass in dieser Datei was drinsteht. Wenn man alle und wenn ich das nochmal aufrufe, dann wird nicht dieselbe Zeile nochmal gelesen, sondern wird die nächste Zeile gelesen. So lange, bis das Ding leer ist. Und wenn das Ding, wenn die Datei oder der Kanal keine weiteren Zeilen enthält, dann gibt es eine Exception. Und das ist diese End-of-File-Exception. Ja, das heißt, wenn Sie dieses Input-Line verwenden, dann sollten Sie am besten das innerhalb von so einer Try-Umgebung tun, damit Sie diese End-of-File-Exception fangen können. Ich habe jetzt nicht so ganz, ich denke, sowas ist wohl möglich. Ja. Ja. Okay, dann gibt es also anstelle von diesem Readline, das sich immer auf den Standard-Input verwendet, könnten Sie natürlich auch immer diese Input-Lines verwenden, indem Sie dann einfach dieser Input-Line eben den Standard-Input als Argument übergeben. Und Standard-Input ist eben eine eingebaute Konstante, das ist eben dieses std-in. Und dann können Sie in einem in einer Datei feststellen, da können Sie aus einem Kanal brauchen Sie nicht nur zeilenweise lesen, Sie können auch characterweise lesen, indem Sie einfach diese Funktion Input Character aufrufen, Input K, und dann kriegen Sie halt einfach nur ein einzelnes Zeichen. Und dann gibt es natürlich, können Sie auch die Länge die Länge bestimmen, wie viele Zeichen überhaupt in dem Kanal drin sind mit diesem In-Channel-Length. Und die nächste, diese Input-Funktion, die nimmt, die nimmt einen Kanal, außerdem nimmt sie einen Buffer, das ist dieser String, und schreibt dann den aus dem Kanal ab Position, also hier sieht man das nochmal, eine Funktion, die wir typischerweise nicht benutzen werden, aber wenn man tatsächlich so einen Puffer verwenden will, dann hat man hier eben, dann möchte man nicht eben vorne in den Puffer schreiben, sondern in den Puffer steht schon irgendwas drin und dann schreibt man vielleicht ab einer bestimmten Stelle irgendetwas und dann kann man aus dem ab einer Stelle P eine bestimmte Anzahl von Zeichen lesen und in den Puffer abspeichern. Ja? Das müsste ein genau, der müsste mutable sein. Ja. Jetzt muss ich sollte man nochmal ausprobieren, ob das ich hoffe, dass da nicht in der letzten, es gab irgendwo in einer der letzten OCaml-Versionen, das müsste man nochmal ausprobieren, ob das so funktioniert, weil es gab eine der letzten OCaml-Versionen, da gab es eine Änderung beim Datentyp String und da wurden die, ich glaube, da wurden Strings als nicht mutable deklariert. Das müssen wir nochmal nachschauen. Es könnte sein, dass das dann dieser Buffer deshalb gar nicht von diesem Typ String ist, sondern Bytes oder so irgendetwas. Ist das so? Ist Bytes? Ja, weil es mutable sein muss. Das werde ich dann auch ändern, damit es hier aktuell ist. Okay. Gut, also das mit diesem Buffer, das man da hineinschreibt, das ist manchmal nützlich, aber hier in diesem Falle werden wir typischerweise eigentlich nur entweder zeichenweise oder eben zeilenweise aus Dateien lesen und eigentlich nicht mit Puffern arbeiten. Okay, jetzt wie ist das bei der und jetzt vielleicht auch nur noch zu sehen, dass das bei der Ausgabe in Dateien ganz genau ganz analog läuft. Wieder muss man sie öffnen zum Schreiben. Das ist dieses Open Out und das Ergebnis ist dann ein Out Channel. Das ist wieder ein eingebauter Datentyp, der uns irgendwie so ein wir können nicht genau wissen, wie der genau intern aussieht, aber wir können ihn verwenden, und um dann in diesen Out-Channel hinein Daten abzulegen. Und indem wir einen String da rausschreiben, die Ausgabe, das ist dann Output-String, das ist dann die typische Verwendungsweise, dann schreiben wir einen String in diese Ausgabe rein. Und wenn wir dann Output-String für dasselbe Out-File noch aufrufen, dann wird das der String hinten angehängt. Und so wird dann der Inhalt des der Ausgabedatei aufgebaut. Und dieses Output String selber, das kriegt ein Argument, die wird dann da geschrieben und selber liefert dieser Ausdruck nützlichen Wert zurück, beziehungsweise liefert deshalb unseren Dummy-Wert vom Typ Unit zurück. Ja? Okay. Und dann ist dann wieder, das ist auch ein Phänomen, was Sie möglicherweise schon bei Java beobachtet haben. Wenn wir in eine Datei reinschreiben, dann ist es nicht so, dass das sofort das Ergebnis manifest wird, sondern es könnte durchaus sein, dass solche Werte irgendwo zwischengespeichert werden, in einem vom Betriebssystem, vom Laufzeitsystem, sonst wo. Und Sie müssen in Java müssen immer dieses Flush machen oder den Kanal schließen, um es sicherzugehen, dass die Werte angekommen sind. Und hier kann man wirklich sicher sein, dass der Wert da ist, eigentlich auch nur, wenn man ein Close macht auf das Output-File und dann ist es dort angekommen. Okay. Gut, also das war diese einfach ein minimales Set von Funktionen, mit denen Sie in die Eingabe und Ausgabe machen können in Ihren Programmen. Was wir dann eben darauf achten müssen ist, sagte ich schon, wenn Sie solche Operationen haben, es kommt auf die Reihenfolge an. Wenn Sie ABC ausgeben, erst dann soll und das soll in drei verschiedenen Schritten, dann sollten Sie darauf achten, dass eben das A vorher abgeschlossen ist, bevor das B ausgeführt wird und bevor das C ausgeführt wird. Und dazu gibt es wenn Sie die direkt hintereinander Operationen schalten wollen, dann können Sie dazu diesen Semikolon-Operator verwenden. Den Semikolon-Operator kannten wir ja eigentlich auch schon der Aufzählung in Listen. Und hier taucht er noch einmal auf. Damit können Sie, also nochmal, dadurch können Sie die verschiedenen Operationen, können Sie hintereinander zur Ausführung bringen. Das heißt, hier wird das erste Argument, wenn Sie so wollen, ist dieser Semikolon-Operator ein binäres Argument und erwartet, dass das erste Argument ein Unit zurückliefert und so weiter. Und das andere ebenfalls ein vom Typ Unit ist. Und hier die festgelegte Semantik ist eben, dass das erste Argument zuerst ausgewertet wird und dann das nächste Argument und so weiter. Okay, und wenn man, das ist natürlich auch mühsam, wenn Sie viele Strings ausgeben wollen und Sie wissen vielleicht noch gar nicht genau, wie viele, dann die immer mit dem Strichpunkt, wir wissen ja gar nicht, wie viele Strichpunkte Sie machen sollen oder können oder wollen. Und da gibt es deshalb in dem Listenmodul eine Funktion, die heißt Iter. Und da können Sie diese Funktion Iter iteriert eine Funktion f oder wendet eine Funktion f auf alle Elemente in dieser Liste an und nimmt an, dass diese Funktion jeweils als Rückgabetyp Unit hat und deshalb werden alle diese Ergebnisse mit dem Strichpunktoperator zusammengefügt. Ja, das heißt, für die leere Liste kommt da Unit raus, für eine einelementige Liste wird einfach nur f von x aufgerufen, für eine einelementige Liste, die x enthält, wird nur x aufgerufen und für eine mehrelementige Liste wird erst f für das erste Element aufgerufen, dann wird mit einem Strichpunkt kombiniert das Ergebnis von Iter für den von f und den Rest der Liste. Okay, und auf diese Weise, wenn diese Funktion f zum Beispiel print string ist und die Liste, auf die das Iter angewendet wird, eine Liste von Strings ist, dann werden halt alle diese Strings der Reihe nach ausgegeben. Ja? Und eine nützliche Funktion, mit der Sie dann eine ganze Folge von solchen Operationen ausführen können, die alle durch Seiteneffekte wirken und selbst immer nur etwas vom Typ Unit zurückgeben. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, würden wir vielleicht noch nach diesem kurzen Ausflug in die Seiteneffekte und in die Ein- und Ausgabe uns einem weiteren wesentlichen Element von OCaml zuwenden, das ist das Modulsystem. Also wenn Sie so wollen, das, was wir bisher alles gemacht haben, war Programmieren im Kleinen. Wenn Sie die Analogie zu Java haben wollen, im Wesentlichen das, was Sie innerhalb einer, innerhalb einer Klasse machen, aber vielleicht schon so in irgendetwas. Aber was Sie natürlich, wenn Sie ein richtig größeres Softwareprojekt in OCaml machen wollen, dann brauchen Sie Hilfsmittel, um Ihr Programm zu strukturieren. Und ein wenig haben Sie implizit schon solche Strukturierungen mitgekriegt. Es gab dieses Konzept von Modulen. Es gab das List-Modul und das Character-Modul. Diese sind Ihnen im Wesentlichen schon bisher begegnet. Dieses Listenmodul fasst eine Reihe von Funktionen zusammen, die für Listen verwendet sinnvoll sind, und dieses Character-Modul eben das, was man zum Umgang mit einzelnen Zeichen gut gebrauchen kann. Das wollen wir, diesen Mechanismus, der ist super einfach, und den schauen wir uns jetzt gerade noch mal ein wenig an. Das Spannende ist natürlich hier, dass es hier, damit Sie nicht ganz gelangweilt werden und völlig vor Weihnachten denken, ah, da sind ja nur so langweilige Sachen, werden wir dann auch noch diese Funktoren kennenlernen. Das ist dann tatsächlich ein etwas spannendes Konzept, ein sehr flexibles Konzept, wie man mit Modulen umgehen kann in OCaml. Und wenn Sie so wollen, sind diese Funktoren so etwas wie entspricht Funktionen, das heißt, die nehmen Module und liefern neue Module. Und das ist ein sehr nützliches Konzept vom Standpunkt des Software Engineering aus betrachtet. Okay? Gut, also was ist jetzt nochmal, wie sieht das aus mit den Modulen? Was ist, manchmal heißen die auch Strukturen, und diese Doppelname zeigt sich daran, dass das Schlüsselwort, wenn Sie so ein Ding definieren, ist Module. Und innen drin beginnt das die Folge der Definitionen with struct, und sie endet mit end. Und auf irgendeine Weise, ich sage hier, das ist ein Modul, was ich jetzt selber mal definiert habe, was Sie auch definieren könnten. Und Sie geben, das braucht natürlich einen Namen, das ist das Erste. Und dann, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Zwischen dem Struct und End können Sie beliebige Definitionen zusammenfassen. Also das könnten sein Typen, das könnten sein Funktionen, aber Funktionen sind ja auch nichts anderes als bestimmte Werte. Also Sie können da auch einzelne Werte drin haben. Okay, und das Ergebnis von so, wenn Sie so eine Deklaration machen, dann wird OCaml das zur Kenntnis nehmen und zu seiner Liste der Module, die es kennt, hinzufügen und antwortet mit der Signatur. Also ein Modul hat eine Signatur, und Sie sehen hier, wie das ausgegeben wird. Da gibt es also auch diesen Doppelpunkt, und dann wird mit zwischen Sig und End steht dann alles. Hier stehen die Typen von allen Werten, die Sie definiert haben. Und zusätzlich auch die Typen, die Sie selbst deklariert haben. Wenn Sie innerhalb Ihres Moduls ein anderes Modul definiert haben, dann steht hier natürlich auch der Name dieses Moduls zusammen mit seiner Signatur. Also Module können geschachtelt sein. Der Witz von so einem Modul ist, das ist tendenziell genauso wie bei Klassendeklarationen oder bei, wenn Sie ein Package definieren, Sie können ja auch Packages definieren, dass das auf irgendeine Art und Weise die Sichtbarkeit der Namen, die Sie eingeführt haben, im Inneren dieses Abschnitts, die sind zuerst mal nach außen hin nicht sichtbar. Und da können Sie sagen, das ist aber blöd. Dann kann ich es ja gar nicht von außen verwenden, ich sehe es ja gar nicht. Aber Sie können auch sagen, es ist gut, weil dann kann ich nämlich nicht Verwirrung anstellen, weil ich kann mich hier in diesem Modul, habe ich halt meinetwegen eine Funktion map definiert. Jemand anders kommt aber auf die intelligente Idee, ebenfalls eine Funktion map einzuführen in seinem Modul. Und wenn das nicht die Sichtbarkeit jeweils auf ein Modul eingeschränkt wäre, gäbe es dann sofort Konflikte, oder die eine Definition würde die andere verdecken. Also jedenfalls kämen dann möglicherweise unerwartete Situationen heraus. Das heißt, deswegen sind wir beim Programmieren immer sehr froh, wenn wir eingegrenzte Bereiche haben und wenn eben Namen, die wir einführen, möglichst lokale Gültigkeit haben. Und wir eine Kontrolle darüber haben, welche Namen wir nach außen sichtbar machen und welche nicht. Also nochmal, der Default ist, dass alles, was ich innerhalb eines Moduls an Namen einführe, ist auch nur innerhalb dieses Moduls sichtbar und außerhalb nicht. Wenn ich also in diesem Modul Pairs eine First- und eine Second-Funktion eingeführt habe, die eben auf die Komponenten des Pairs zugreifen, dann sind die von außen nicht verwendbar. Aber natürlich gibt es eine Möglichkeit, trotzdem die zu verwenden. Und das ist jetzt Ihnen auch eine Art und Weise, die Ihnen vielleicht vertraut erscheint. Nämlich, da gibt es diese Punktnotation. Die gibt es in Java letztendlich ja auch. Wenn Sie eine statische Methode aus einer anderen Klasse verwenden wollen, können Sie dann, geben Sie die Klasse an und machen dann einen Punkt und nennen die Funktion. Und das entspricht im Wesentlichen diesem hier. Auch genauso bei einem Paket. Wenn Sie dieses Paket, da können Sie auch das eben damit qualifizieren, können Sie die Klasse qualifizieren, haben Sie im Zweifelsfall eine sehr lange Folge von verschiedenen Namen, alle durch Punkt getrennt, bis Sie letztendlich bei dem Beast ankommen, das Sie wirklich meinen. Und so ist das genauso hier auch. Ja? Also das heißt, mit pairs.first kriegen Sie das, die Definition, kriegen Sie den Wert first, der in diesem Modul pairs eingeführt wurde. Okay, und hier in diesem Fall ist es eine Funktion und deswegen kriegen Sie da nur den Typ und dann das Schlüsselwort fun. Ja, und also hier habe ich Ihnen das noch einmal zur Erinnerung hingeschrieben. Der Witz von dieser Einschränkung der Sichtbarkeit ist, dass man denselben Namen in unterschiedlichen Modulen einführen kann und die sich dann gegenseitig nicht in die Quere kommen. Also das heißt hier, wenn ich zum Beispiel ein Modul Triples habe, dann hätte ich da natürlich auch eine Funktion First und Second. Und die sind dann halt anders. Ja? Und dann dieses Triples.first ist natürlich dann ein von einem anderen Typ als das Pairs.first. Und außerdem ist natürlich diese Module erlauben uns natürlich auch mehrere Implementierungen derselben Signatur zu haben. Ja, jedes Modul hat eine Signatur. Es könnte also hier gibt es ein weiteres Modul Pairs. Das habe ich jetzt Pairs 2 genannt und das hat im Wesentlichen hat das ist das jetzt da ist das die Funktion First und Second, die ist jetzt anders definiert und auch die Herstellen eines Paars ist anders definiert, weil der Typ von einem Paar jetzt ein anderer ist. Der ist nämlich jetzt hier realisiert mit Hilfe einer Funktion auf booleschen Werten. Und zwar für true liefert das sozusagen die erste Komponente und für false die zweite Komponente. Und aufgrund dieser Eigenschaft ist natürlich auch, ist es nicht mehr dieses pairs to. Das hat auch noch also ein, da können Sie nicht einen unterschiedlichen Typ für die erste und die zweite Komponente verwenden, weil die als Rückgabewerte in einem if-then-else vorkommen. Ja, das ist also insofern ähnlich, aber nicht ganz genauso. Und jetzt die erste Komponente kriegen wir dann, indem wir halt jetzt diese Funktion, die dieses Pairs hergestellt hat, auf true anwenden und die zweite Komponente, indem wir es aufs false anwenden. Okay. So, also jetzt haben wir solche Module definiert. Dann gibt es ein Phänomen, das wir auch von Java her kennen, dass diese explizite Qualifizierung der von Klassen, deren Methoden wir verwenden wollen oder von Paketen, deren Klassen wir verwenden wollen, ist mühsam. Insbesondere wenn die Schachtelung tiefer ist. Und dann gibt es deshalb die Möglichkeit, die zu inkludieren. Und hier in OCaml heißt das, dass die geöffnet werden. Also eine Struktur, deren Werte wir unqualifiziert verwenden wollen, deren Definitionen wir also alle direkt sichtbar machen wollen, die können wir öffnen. Also indem wir zum Beispiel dieses pairs2 öffnen, haben wir die die Werte da drin direkt zur Verfügung. Da gab es diesen Wert Pair, den können wir direkt dann aufrufen und das liefert uns dann, naja, das ist halt zufälligerweise eine Funktion, die nimmt ein paar, die Paare auf Boolsche, die Paare abbildet, die ein X und ein Y nimmt und liefert dann eine Funktion, die einen Boolschen Wert konsumiert, die dann letztendlich die Komponenten liefert. Ja? Also wenn Sie hier dieses Pair so verwenden, dass Sie es erst auf 3 und 4 anwenden, dann kriegen Sie also, dann haben Sie jetzt also ein Paar, diese Funktion, die das Paar repräsentiert, hergestellt. Und indem Sie das dann noch auf True anwenden, haben Sie die erste Komponente gewählt und das würde dann 4 geben. Dieses Open neben diesem Open gibt es eine zweite Funktion, die hat eine ganz ähnliche Semantik, aber ist ein bisschen anders. Nämlich da gibt es außerdem noch ein Include. Ja, also noch einmal, das eine ist das Open. Das Open dient dazu da, dass wir die Werte aus einem anderen Modul leichter verwenden können. Das Include ist anders. Das Include fügt die Werte aus dem anderen Modul dem gegenwärtigen Modul hinzu. Okay? Jetzt schauen wir uns das hier an. Ich habe hier ein Modul A. Das enthält einen Wert X mit einen Namen X mit dem Wert 1. Und da sehen wir, die Signatur davon ist also, dass es dieses X gibt mit vom Typ Int. Und jetzt können wir ein Modul B definieren. Einmal, indem wir erst das Open, das A öffnen. Ja, hier in diesem Fall verwenden wir es nicht. Wir öffnen es hier einfach und definieren einen weiteren Wert, nämlich dieses Y gleich 2. Wir könnten, wenn wir also, wenn Sie wollen, dass das Öffnen nicht völlig sinnlos ist, könnten wir natürlich jetzt hier auch statt diesem 2 hier schreiben 1 plus x. Ja? Und das wäre dann natürlich auch 2. Aber wir verwenden dann wenigstens das A. Ja? Das könnten wir machen. Und alternativ dazu, dann kriegen wir ein Modul B. Dieses Modul, was wir damit definiert haben, enthält einen Wert, nämlich das Y vom Typ Int. Wenn wir stattdessen ein Typ, alternativ dazu ein Modul C definieren, das mit Includes arbeitet, oder anders ausgedrückt, wenn wir hier an dieser Stelle dieses Open ersetzen würden durch Include, dann käme ein Modul raus, das eben nicht nur den Wert Y enthält, sondern auch den Wert X. Wenn Sie so wollen, ist das Include so ein bisschen was wie eine Vererbung. Ja, bei einer Vererbung von einer Oberklasse kriegen Sie ja auch alle Sachen, die Unterklasse kriegt von der Oberklasse alles, was die enthält. Und hier ist das genauso. Wenn Sie ein Include machen, kriegen Sie alles, was in der anderen Klasse drin ist, ebenfalls. Und das heißt, dieses Modul C, was jetzt hier als Beispiel definiert wird, das ist nur mit Includes hergestellt. Das kriegt also alles von A und alles von B. Und damit hat es also, den enthält es einen Wert X und einen Wert Y. Sie können sich jetzt fragen, was passiert, wenn ich ein A inkludiere und dann ein B und das B enthält auch ein X? Was passiert dann? Gibt es dann, knallt es? Geht dann die Welt unter? Passiert irgendwas Schreckliches? Genau, dann ist das ist sehr schön gesagt. Es gibt also dann tatsächlich 2x. Aber sozusagen hinter dem, nachdem die zweite, es ist einfach so, dass dieses nächste Include fügt einfach neue Definitionen hinzu Und wenn es halt vorher schon irgendwelche Definitionen gibt, dann sind die mit dem gleichen Namen, dann sind die nicht mehr zugreifbar, weil sie verdeckt werden von den neuen Definitionen. Und damit ist zu jedem Zeitpunkt klar, welches X gemeint ist. Ja? Bitte laut. Wenn man zwei Open hintereinander ausführt, dann sollte das auch so sein, ja. Okay. Gut, ich sagte vorhin schon, dass so wie man Pakete irgendwie schachteln kann, dann kann man in Java kann man auch Strukturen natürlich ineinander schachteln. Hier in diesem Falle habe ich ein Modul Quadrupel definiert, das Quads, weil es ein bisschen kürzer ist. Und das mache ich, indem ich lokal irgendwie ein Modul Pairs einführe und dann eben das den Typ Funktionen der Funktion des Moduls Quad eben mit Hilfe von diesem lokalen Modul definiere. Also hier ist ein Quad ein Paar von Paaren und ein Quadrupel selber schreibe ich dann halt eben als ein, ja, ich schachtle die zwei, damit also insgesamt vier Komponenten vorhanden sind. Und dann kann ich natürlich auch entsprechend die Funktion first, second, third und fourth eben definieren mit Hilfe der Funktionen first und second des lokalen Moduls Pairs. Okay? Das ist vielleicht, das war so, wie das jetzt erstmal ein Mechanismus, der vielleicht jetzt nicht sonderlich erstaunlich ist. Jetzt vielleicht ist es noch so hier in diesem Fall, das einzig Erstaunliche war, dass wir definieren das Modul und die Signatur davon wird automatisch abgeleitet. Jetzt ist es natürlich so, dass wir manchmal nicht alle Werte, nicht alle Funktionen, die innerhalb eines Moduls definiert werden, nach außen sichtbar machen wollen. Es könnte sozusagen sein, dass wir lokale Hilfsfunktionen machen, die sind uns peinlich, die möchten wir nicht nach außen zeigen. Ja? Und das können wir tun, indem wir einfach eine Signatur selbst angeben. Und da listen wir einfach die Sachen auf, die wir nach außen zeigen wollen. Ja? Und das Interessante ist, es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass wir nicht alle Werte nach außen, dass wir vielleicht nicht schwarz ist vielleicht irgendwie zu traurig, vielleicht rot, weil bald Weihnachten ist. Also, das gibt einerseits, also Variablen, dass wir nicht alle Werte nach außen machen, das ist das eine. Das andere ist, und das ist vielleicht auch, das ist besonders spannend, dass wir auch manche Typen, die wir deklariert haben, nicht nach außen exportieren wollen, wie sie aussehen. Ja, also das heißt, wir machen einen Datentyp abstrakt. Ja, dadurch verhindern wir, dass der Importierer unseres Moduls weiß, wie der Typ implementiert ist und kann den deshalb nicht falsch verwenden. Ja, der kann den nur so verwenden, mit Hilfe der Funktionen, die wir ihm zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, wir haben unsere Queue durch zwei Listen implementiert und dann könnte jemand ja daherkommen und futschelt mit diesen Listen rum und friemelt da, ja, macht da irgendwas Schreckliches, dreht die um oder so und stört den Ablauf unserer Schlange. Und das können wir verhindern, indem wir sozusagen sagen, ja, es ist nur eine Queue und du kannst in Queue und dequeue machen und damit hat sich's. Und wenn du was anderes machen willst, dann nimm einen anderen Datentyp. Ja? Deswegen ist dieses Nicht-Exportieren der Definition von Typen ein wichtiges Konzept. Also jetzt schauen wir hier uns an, versuchen wir jetzt mal hier wieder ein bisschen was zu implementieren. Einfach damit wir mal wieder auch eine etwas intelligente Implementierung sehen, nicht nur diese Spieldinger. Und ich hatte da gedacht, wir könnten doch nochmal sortieren. Und sortieren, da müssen wir, ja, wir wissen natürlich, aber wie wir sortieren, aber wir wollen das jetzt, wir müssen das jetzt hier mit einer Funk, mit Okammel machen, und da wissen wir jetzt schon nicht mehr ganz so genau, wie wir das machen, weil sowas wie, wir könnten uns vorstellen, dass wir Heapsort benutzen oder Insertion Sort oder sowas. Insertion Sort ist teuer, und Heapsort, da müssten wir den Heaps implementieren. Wir haben aber jetzt vielleicht gar keine Lust, Heaps zu implementieren. Und Quicksort können wir gar nicht machen, weil dann müssen wir diese Pointers hin und her schieben. Und dann ist man gar nicht mehr, ist einem nicht mehr so ganz klar, was man auf möglichst einfache Weise, wie man eine Sortierfunktion herstellen kann, die eine Liste sortiert. Und die stellt sich, oder zumindest nach meinem Empfinden, ist die einfachste und effizienteste Weise, in OCaml eine Liste zu sortieren, Merge Sort. Das ist irgendwie ideal. Und den wollen wir jetzt einfach mal implementieren. Und zwar machen wir, was muss man dazu tun? Da muss man, ja, eigentlich muss man sozusagen eine Liste aufteilen in zwei Teillisten, dann sortiert man die eine, dann sortiert man die andere, dann mischt man die zusammen. Das wäre sozusagen die naive Art und Weise, Merge Sort zu realisieren, aber dann stellen wir sofort fest, ach, da muss ich ja die Mitte finden von meiner Liste. Da muss ich erstmal durch die Liste durchgehen, nur allein um die Mitte zu finden. Das nervt. Ja, also was kann ich machen? Ich mache sozusagen den Merge Sort iterativ. Nicht rekursiv, sondern iterativ. Was heißt das? Indem ich nicht die große Liste hernehme und dann rekursiv aufteile, sondern indem ich kleine Listen nehme und die iterativ, die immer weiter zusammen merge. Okay? Also muss ich der erste Schritt, der besteht also jetzt darin, die Liste aufzuteilen in einelementige Listen. Okay? Dann habe ich ganz viele einelementige Listen. Das kann ich zum Beispiel mit einem Map machen. Und dann das nächste, was ich mache, ist, ich habe also eine Liste von Listen dann, und dann nehme ich immer zwei Listen, die benachbart sind, und merge sie zusammen. Mit Hilfe einer Funktion merge. Dann habe ich sozusagen immer noch eine Liste, ich starte von einer Liste von Listen und kriege als Ergebnis wieder eine Liste von Listen, die aber hoffentlich halb so viele Listen enthält. Und das mache ich immer wieder. Solange bis meine Gesamtliste nur aus einer einelementigen Liste besteht. Und dann bin ich fertig. Okay, kann man das verstehen? Und das ist natürlich, da spare ich mir, der Witz bei dieser ganzen Geschichte ist, ich spare mir immer wieder bei jedem rekursiven Teilschritt über diese Liste drüber zu laufen, nur um die Mitte zu finden. Ja, das finde ich mühsam. Und deswegen versuchen wir es mal so. Und das ist also eine nicht so völlig unspannende Idee. Und dann würde man also zuerst einmal diese Liste her von einelementigen Listen herstellen wollen. Das ist diese Funktion, mit Hilfe dieser Funktion Single. Ja, und da sehen wir, dass das ganz einfach ist. Da mappen wir eben eine Funktion über diese Argumentliste, die jedes Element in eine eigene Liste tut. Okay? Dann brauchen wir so eine Funktion Merge. Das ist hier. Die Funktion Merge funktioniert so, wie wir uns eine Funktion Merge vorstellen. Die nimmt an, dass die beiden Argumente schon sortiert sind, und dann wird sie einfach durch die Listen, beide Listen durchgehen und die ersten Elemente vergleichen und dann das kleinere Element in die Ausgabe geben und dann den Rest weiter mergen. Ja? Also hier sehen wir, also wie kriegen wir diese über diese beiden Argumentlisten durch? Die einfachste Art und Weise, das zu tun, ist mit Hilfe von diesem Match. Ja, also wir schauen uns diese beiden Listen hier an. Ich wollte, glaube ich, mit diesem Ding hier machen, damit ich nicht ganz so viel krakel. Also ich schaue mir die beiden Argumentlisten an, die ich mischen will. Wenn eine von beiden leer ist, dann ist jeweils die andere das Ergebnis. Das sind diese beiden Fälle. Und jetzt habe ich die Situation, wenn keiner dieser beiden Fälle zutrifft, sind beide Listen nicht leer. Okay, und das heißt, ich kann dann jetzt tue ich doch diese ganzen Krakel wegmachen, Ich habe dann also zweimal eine nicht leere Liste und jetzt kann ich die ersten Elemente dieser Liste vergleichen und wenn x größer als y ist, wenn x kleiner als y ist, dann ist x das erste Element im Ergebnis und der Rest, den kriege ich durch Mergen von dem Rest von dem ersten Argument und der ganzen zweiten Liste, beziehungsweise andernfalls, wenn x nicht kleiner als y ist, dann ist halt das erste Element das y und ich merge die ganze erste Liste mit dem Rest der zweiten Liste. Ja, das ist die Merge-Funktion und so hätten wir uns das wohl auch gedacht. Ja, und das ist gut, eine schöne Funktion, die geht einmal über die beiden Argumente drüber und gibt jedes Element einmal aus. Okay, jetzt kommen nur noch diese Geschichten. Es fehlt das einzige, als letzter Baustein. Fehlt, wie wir dann von den längeren Listen, eine Liste von Liste hernehmen und immer jeweils paarweise zwei nebeneinander liegende Elemente zusammenmischen. Aber unsere Zeit ist um. Der Herr von nachher wartet schon. Für heute also erstmal vielen Dank und wir machen dann hier an der Stelle weiter.